Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Das Bundesverfassungsgericht will sich morgen zum erneuten Eilantrag des CSU-Politikers Gauweiler gegen den Euro-Rettungsschirm ISM äußern. Gauweiler argumentiert nach dem Beschluss der Europäischen Zentralbank, unbegrenzt Anleihen von Euro-Krisenländern zu kaufen, habe sich die Beurteilung der Rettungsmaßnahmen grundlegend geändert. Er will erreichen, dass die Richter ihre eigentlich für Mittwoch geplante Entscheidung zumindest verschieben. Die Bundesregierung ist dagegen weiter von der Verfassungsmäßigkeit des ISM überzeugt.
Offiziell steht die CDU fest zum Euro-Rettungskurs der Kanzlerin. Doch die Sorgen über immer höhere Risiken für Deutschland werden zu Beginn dieser wichtigen Woche deutlich. Auch christdemokratische Ministerpräsidenten sind beunruhigt über die jüngste Entscheidung der Europäischen Zentralbank, künftig wieder Staatsanleihen von Krisenländern aufzukaufen.
Die Bundesrepublik birgt für die Staatsanleihenankäufe der EZB ja quasi mit. Und wenn sie in unbegrenzter Höhe erfolgen können, ist das durchaus etwas, was man hinterfragen muss.
Der CSU-Bundestagsabgeordnete Peter Gauweiler gehörte schon zuvor zu den Klägern gegen den Europäischen Stabilitätsmechanismus ESM. Gegen die geplanten Anleihenkäufe der EZB hat er jetzt einen neuen Eilantrag gestellt.
Der Streit war, ob eine klare Höhenbegrenzung gegeben ist und ob die parlamentarische Kontrolle genügt. Dieser Streit ist obsolet geworden, nachdem die Europäische Zentralbank sagt, wir entscheiden selbst, also ohne demokratische Kontrolle, und in der Höhe sind wir offen.
Der Bundestagspräsident hingegen sieht die Mitwirkungsrechte des Parlaments gewahrt. Hilfen durch die Europäische Zentralbank gäbe es künftig nur bei vorheriger Beteiligung des ESM.
Über diese Krisenmechanismen entscheidet aber wer? Der Deutsche Bundestag. Das heißt, ohne die Beteiligung des Bundestages kommt es nach der Ankündigung des EZB-Präsidenten auch nicht zum Ankauf von Staatsanleihen.
Auch die Linke klagt gegen den ESM. Die Auflagen für Länder wie Griechenland oder Portugal treffen, so der Vorwurf, einseitig Beschäftigte und Rentner.
Wir retten permanent Banken und Hedgefonds und fahren die Investitionen zurück und organisieren immer mehr soziale Ungerechtigkeit.
Die Kanzlerin glaubt weiter daran, dass der europäische Stabilitätsmechanismus mit dem Grundgesetz vereinbar ist. An der Sitzung der Unionsfraktion nahm Peter Gauweiler heute nicht teil.
Zum weiteren Vorgehen des Bundesverfassungsgerichts jetzt live aus Karlsruhe, Frank Bräutigam.
Mit seinem erneuten Eilantrag hat Peter Gauweiler die Abläufe durcheinandergewirbelt. Es ist ungewöhnlich, dass die Bundesverfassungsrichter kurz vor einem wichtigen Urteil, wie heute geschehen, nochmal zu einer Beratung zusammenkommen. Morgen früh wollen sie bekannt geben, wie sie mit Gauweilers Antrag umgehen. Eine Verschiebung der für Mittwoch geplanten Urteilsverkündung wäre eine Überraschung. Die Kritik am Beschluss der Europäischen Zentralbank, unbegrenzt Staatsanleihen von Krisenstaaten auf den Finanzmärkten anzukaufen, sie stellt eine zentrale Frage des Karlsruher Verfahrens nochmal besonders ins Rampenlicht. Ist die Höchstgrenze der deutschen Haftung beim Rettungsschirm ESM wirklich gesichert? Oder wird Deutschland unkontrolliert Geld nachschießen müssen? Diese Aspekte waren den Richterinnen und Richtern in der mündlichen Verhandlung im Juli besonders wichtig. Spannend ist nun, ob sich das Gericht schon im anstehenden Urteil auch mit der Rolle der EZB beschäftigt und wenn ja, wie kritisch das sein wird. Damit zurück zu Jens Riva.
Im Kampf gegen die Staatsverschuldung müssen sich die Franzosen auf höhere Steuern einstellen. Präsident Hollande kündigte gestern in einem Fernsehinterview an, Privathaushalte und größere Unternehmen mit jeweils 10 Milliarden Euro zusätzlich zu belasten. Zudem soll der Arbeitsmarkt flexibilisiert werden. Kritik kommt von Seiten der Opposition. Steuererhöhungen seien der falsche Weg, die Wettbewerbsfähigkeit der französischen Wirtschaft zu stärken. In Griechenland sind die Verhandlungen über das neue Sparprogramm offenbar ins Stocken geraten. Die internationalen Geldgeber hätten noch erheblichen Klärungsbedarf in manchen Punkten, hieß es nach Gesprächen in Athen. Die griechische Regierung war mit Vertretern der sogenannten Troika aus EU, Europäischer Zentralbank und Internationalem Währungsfonds zusammengekommen. Von ihrer Einschätzung hängt es ab, ob Griechenland weitere Milliardenhilfen bekommt. Über die künftige Alterssicherung in Deutschland wird weiter heftig gestritten. In Berlin beriet heute der SPD-Vorstand über das Rentenkonzept von Parteichef Gabriel. Er will seine Rentenreform an die Einführung eines flächendeckenden Mindestlohns knüpfen. Dies sei der wesentliche Unterschied zum Konzept von CDU-Arbeitsministerin von der Leyen, betonte Gabriel. Seine Pläne stoßen bei Parteilinken auf Kritik. Sie verlangen vor allem, die Absenkung des Rentenniveaus zu stoppen.
Kontrovers hat der SPD-Vorstand heute das Rentenkonzept des Parteivorsitzenden diskutiert. Vor knapp einem Jahr hatte Sigmar Gabriel das Thema zur Chefsache gemacht. Heute stellte er klar, mit ihm gibt es kein Zurück hinter die Reformen der Schröder-Ära.
Der Vorschlag, den ich vorgelegt habe und der auch von vielen im Parteivorstand unterstützt wird, ist, nicht einen Bruch mit der bisherigen Rentenpolitik der letzten Jahrzehnte zu machen.
Seine Kernpunkte: eine steuerfinanzierte Mindestrente von 850 Euro sowie die Stärkung der Betriebsrenten. Ausdrücklich nicht angetastet werden soll die Rente mit 67 sowie die beschlossene Absenkung des Rentenniveaus auf 43%. Doch dagegen formiert sich Widerstand. Die Partei Linke will das Rentenniveau bei jetzt 50% einfrieren.
Wir wollen sicherstellen, dass das Rentenniveau nicht weiter absinkt gegenüber dem jetzigen Stand. Wir können uns überhaupt nicht vorstellen, wie der jetzige Zustand ist, dass in 10, 15 Jahren das Rentenniveau bei 43% liegt.
Streit ist programmiert, denn damit stehen sich derzeit zwei unvereinbare Positionen in der Partei gegenüber. Hingegen Angebote der CDU-Arbeitsministerin, bei der Rente gemeinsame Sache zu machen, lehnt die SPD unisono ab.
Ich sehe gar nicht, dass Frau von der Leyen Verhandlungsvollmacht hat. Die Kanzlerin hat sie kalt abserviert.
Unterdessen ist in der Koalition ebenfalls ein erbitterter Streit über die Rente ausgebrochen. Die FDP fühlt sich ausgebootet. Eine Einigung zwischen SPD und Union wird es in dieser Legislatur zumindest nicht mehr geben. Vielmehr dürfte die Rente eines der zentralen Wahlkampfthemen werden.
Altersarmut droht vor allem den Menschen, die für Niedriglöhne arbeiten. Nach neuen Zahlen des Statistischen Bundesamtes bekam 2010 ein Fünftel der Beschäftigten Niedriglöhne. Das heißt, sie verdienten brutto weniger als 10,36 Euro pro Stunde. Die Branchen mit dem höchsten Anteil an einkommensschwachen Beschäftigten sind demnach Taxiunternehmen, Friseur- und Kosmetikbetriebe, Gebäudereinigung sowie Restaurants und Gaststätten. Dort arbeiten viele Beschäftigte Teilzeit, haben befristete Verträge oder Minijobs. Wer verdient in welcher Branche wie viel und wie wirken sich die Löhne auf die Rente aus? Ausführliche Informationen dazu finden Sie auf tagesschau.de. In Somalia wählt das Parlament heute einen neuen Präsidenten. Nach zwei Jahrzehnten ohne funktionierende Zentralregierung gilt die heutige Abstimmung als historisch. Allerdings ist die Macht des künftigen Präsidenten begrenzt. Islamistische Al-Shabaab-Milizen haben in dem Land am Horn von Afrika großen Einfluss. Nur der Großraum Mogadischu und ein Gebiet in Zentralsomalia ist unter Kontrolle der Regierungssoldaten, die von der Afrikanischen Union unterstützt werden.
Gepanzerte Fahrzeuge der Afrikanischen Union patrouillieren in Mogadischu. Das im Bürgerkrieg zerstörte Parlament ist immer noch eine Baustelle. Deshalb findet die Präsidentenwahl in der Polizeiakademie statt. Die Parlamentsabgeordneten wurden nicht frei gewählt, sondern von den Ältesten der verschiedenen Clans bestimmt. Dabei kam es zu Drohungen, Einschüchterung und Geldzahlungen. Die Menschen auf der Straße wollen vor allem ein Ende des Bürgerkriegs. Viele Menschen haben Somalia verlassen oder sie wurden zu Flüchtlingen im eigenen Land. Das muss ein Ende haben. Wer immer gewinnt, wir werden ihn unterstützen, sagt diese Frau. Wir haben so viel Schlimmes erlebt, wir brauchen endlich Frieden in unserem Land. Noch haben Al-Shabaab-Milizen zahlreiche Dörfer und Städte unter ihrer Kontrolle, auch wenn sie von den Soldaten der Afrikanischen Union zunehmend zurückgedrängt werden. Ob die Wahl eines Präsidenten die Stabilität bringt, die das Land nach 21 Jahren Bürgerkrieg braucht, ist ungewiss.
Die größte Herausforderung des Präsidenten wird die Sicherheit sein. Hier in Mogadischu selbst, wo wir nahezu an jeder Straßenecke Bewaffnete gesehen haben, aber auch im ganzen Land, das zu großen Teilen noch von islamistischen Milizen der Al-Shabaab kontrolliert wird.
Das Kosovo ist von heute an uneingeschränkt souveräner Staat. Die ehemalige serbische Provinz, in der inzwischen fast ausschließlich Albaner leben, hatte ihre Unabhängigkeit bereits vor mehr als 4 Jahren erklärt. Bislang hatte das Ausland aber weitreichenden Einfluss auf die politischen Entscheidungen. Heute nun hat der Kosovo-Lenkungsausschuss, dem die Mehrheit der EU-Staaten sowie die USA und die Türkei angehören, seine internationale Aufsicht offiziell beendet.
In Afghanistan hat die US-Armee die Kontrolle über das umstrittene Gefängnis Bagram an die örtlichen Behörden übergeben. Damit ist ab sofort die Militärpolizei des Landes für knapp 3.100 afghanische Gefangene zuständig. 650 weitere Häftlinge, unter ihnen ausländische Terrorverdächtige, bleiben aber unter US-Kontrolle. Das Gefängnis war wegen Koranverbrennungen durch US-Soldaten in die Schlagzeilen geraten und ist für viele Afghanen Symbol einer amerikanischen Besatzung.
Die deutsche Fußballnationalmannschaft bereitet sich in Wien auf das morgige WM-Qualifikationsspiel gegen Österreich vor. Nach dem erwartungsgemäßen Auftaktsieg gegen die Färöer erwartet Bundestrainer Löw nun nach eigenen Worten eine Partie auf Augenhöhe.
Die Anspannung ist hoch. Jetzt heißt es, die Lockerheit nicht zu verlieren. Abschlusstraining der deutschen Fußballnationalmannschaft in Wien. Der Klassiker ist wie immer auch ein Nervenspiel.
Angst haben wir keine. Warum sollten wir jetzt Angst haben? Wir nehmen jeden Gegner natürlich auch ernst und mit Respekt.
Eine der Konsequenzen könnte deshalb sein, dass Toni Kroos als etwas defensivere Variante in die Anfangself rückt. Mario Götze, der am Freitag gegen Färöer noch das 1:0 erzielte, dafür auf die Bank muss. Die Österreicher ihrerseits geben sich betont selbstbewusst.
Die Rivalität könnte von unserer Seite nicht größer sein. Wir haben volles Haus, alle Leute hoffen auf die Sensation. Aber natürlich sind wir uns auch der Rollenverteilung bewusst und wissen ganz genau, dass es kein leichtes Spiel wird.
Im Wiener Ernst-Happel-Stadion deutet sich für morgen aus deutscher Sicht eine weitere Veränderung an. Marcel Schmelzer hat seine Verletzung auskuriert, steht als Linksverteidiger zur Verfügung. In der EM-Qualifikation gewann Deutschland vor 15 Monaten an gleicher Stelle übrigens 2:1, hatte aber große Mühe, die 3 Punkte zu holen.
Einen Tag nach dem Ende der Paralympics hat London die britischen Sportler gefeiert. Zehntausende Fans bejubelten die Olympia- und Paralympics-Teilnehmer, die mit einer Parade durch die Straßen zogen. Gestern waren die Paralympics mit einer großen Abschlussfeier im Londoner Olympiastadion zu Ende gegangen.
Nach 45 Tagen wurde heute ein letztes Mal gefeiert. Auf 21 Wagen wurden die so erfolgreichen britischen Athleten von Zehntausenden bejubelt. Ein großes Finale für London 2012 für Spiele, die ein Riesenerfolg waren. Es war einfach fantastisch, hier zu stehen und ihnen noch einmal Danke zu sagen für diese wunderbare Zeit. Die Parade endete mit einem Überflug der Luftwaffe vor dem Buckingham Palace und der Nationalhymne. Mit emotionalen Szenen, die an das diamantene Jubiläum der Queen erinnerten. Der Londoner Bürgermeister bedankte sich euphorisch. Ihr und eure Begeisterung hat dieses Land zusammengebracht, so wie es niemals jemand erwartet hätte. In der gestrigen Nacht waren mit den Paralympics die Spiele offiziell beendet worden. Mit einer spektakulären Show, in der noch einmal die Leistungen der Paralympioniken gewürdigt wurden. Die deutschen Athleten holten 66 Medaillen bei diesen erfolgreichsten Paralympics aller Zeiten. Mit ausverkauften Stadien, Rekordzahlen bei Zuschauern und Teilnehmern. Das Londoner Sommermärchen ist damit vorbei. Künftige Spiele werden sich daran messen müssen.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Dienstag, den 11. September.
Vor allem in den Süden und Osten Deutschlands strömt morgen nochmals sehr warme Luft, während den Nordwesten schon kühle Luft erreicht. Aktuell muss noch am Alpenrand mit unwetterartigen Gewittern gerechnet werden. Es gelten entsprechende Warnungen des Deutschen Wetterdienstes. Sonst in der Nacht, besonders in der Nordwesthälfte, hier und da Schauer und Gewitter. Auch am Tag dort in der Nordwesthälfte verbreitet teilweise kräftige Schauer und Gewitter, sonst noch Sonne, bevor im Laufe des Nachmittags von Westen mitunter unwetterartige Gewitter aufkommen. Der Wind wird mäßig bis frisch, an den Küsten stark mit Sturmböen, bei Gewittern schwere Sturmböen. In der Nacht 18 Grad im Ruhrgebiet, 10 Grad an den Alpen, am Tag 20 Grad an der Nordsee und bis zu 31 Grad im Osten. Am Mittwoch im Süden Regen, an den Alpen regnet es ergiebig, sonst mal Sonne, mal Wolken und einzelne Schauer. Am Donnerstag regnet es etwas, vor allem im Norden und Westen sowie Richtung Alpen. Am Freitag im Norden Regen und sehr windig, in der Mitte und im Süden ist es freundlich.
Wir sind wieder für Sie da um 22.15 Uhr mit Karin Mioska. Ihre Tagesthemen sind: Reicht die Rente, die Angst der Menschen im Niedriglohnsektor und Piefkes gegen Ösis, eine kleine Fußballgeschichte vor dem Länderspiel. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.